Europa hat gewählt und trotz starker Zugewinne der extremen und populistischen Parteien haben wir ein europäisches Parlament, in dem die Fraktionen, die das europäische Einigungsprojekt uneingeschränkt unterstützen, insgesamt noch klar über 60% der Sitze stellen. Die neue Europäische Kommission wird wohl erst im Dezember stehen, aber fest steht schon jetzt, Ursula von der Leyen bleibt Kommissionspräsidentin der EU. Was bedeutet das für die Rolle der Europäischen Union auf der Welt? Darüber spreche ich heute mit Dr. Olaf Wienzek, Leiter des Multinationalen Entwicklungsdialogs der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brüssel und seine Mitarbeiter Jonas Nitschke. Beide beobachten und analysieren unter anderem die Außenpolitik der EU. Lieber Olaf, lieber Jonas, herzlich willkommen und danke für eure Zeit.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Mein Name ist Marcel Schmidt und das ist der Multipod.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.
Olaf, die erste Frage an dich. Nicht wenige Beobachter sehen die EU aktuell in einer der wichtigsten Phasen ihrer 70-jährigen Geschichte. Stimmst du dem zu?
Ja, die EU ist natürlich mit einer Vielzahl von schweren Krisen, Herausforderungen und Umbrüchen konfrontiert. Die russische Invasion in die Ukraine hat klargemacht, dass Europas Sicherheit und Verteidigung wirklich neu gedacht werden müssen. Und parallel dazu haben sich die Gewichte auch global verschoben. Das heißt, es ist jetzt alles zwar keine bahnbrechend neue Entwicklung, aber sie ist in den letzten Jahren noch mal spürbarer geworden. Und das setzt die EU natürlich auch unter einen bestimmten Handlungsdruck. Die EU muss deshalb in den kommenden Jahren sowohl in die eigene Sicherheit investieren, aber auch die eigene Wirtschaft wettbewerbsfähiger gestalten, um wirklich auch global weiter mitreden zu können. Das gilt besonders auch deshalb, weil die Zukunft der transatlantischen Beziehungen im Kontext der US-Wahlen jetzt auch etwas unsicher ist und China zunehmend aggressiv auch als systemischer Rivale auftritt, was man auch hier in der EU immer mehr wahrnimmt. Das heißt, global weht durchaus ein kälterer Wind und die Beziehungen auch zu potenziellen Partnern, aber auch zu Rivalen oder zu Wettbewerbern sind insgesamt konfrontativer geworden. Aber gleichzeitig hat man immer noch globale Herausforderungen, wie zum Beispiel den Klimawandel, den man halt in Koordination mit anderen wichtigen globalen Akteuren gemeinsam angehen muss. Hinzu kommt natürlich die Frage, wie finanziert man das Ganze? Denn relativ bald stehen auch die Verhandlungen über das siebenjährige Budget der EU auf der Agenda, den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen. Und das sind immer sehr harte Verhandlungen. Und da wird das Budget für den Zeitraum 2028 bis 2034 vereinbart. Und die Verhandlungen werden schon ab kommendem Jahr, wahrscheinlich so ab Sommer oder Herbst, beginnen. Und da müssen dann natürlich Prioritäten gesetzt und wichtige Entscheidungen getroffen werden. Also die Zukunft der EU, Hilfe für die Ukraine, Finanzierung des Green Deals oder der grünen Transformation, wenn man so möchte. Wie viele Mittel wollen wir für die Begleitung des EU-Erweiterungsprozesses bereitstellen? Die internationalen Partnerschaften und auch die humanitäre Hilfe, wo die EU halt ein ganz wichtiger Geber ist. Und die Diskussionen darüber werden sehr schwierig sein. Ich meine, die sind immer schwierig, wenn es um Haushalt geht, aber die werden wahrscheinlich besonders schwierig beim nächsten mehrjährigen Finanzrahmen, da es halt wirklich sehr unterschiedliche Prioritäten gibt. Und gleichzeitig gilt Sicherheit, gilt auch die internationale Verankerung der EU schon als ein sehr wichtiges Thema. Es ist schon bemerkenswert, dass zum Beispiel im Kontext des Wahlkampfs Verteidigung und Sicherheit als erste oder als eine der ersten Prioritäten für das Europäische Parlament genannt wurden, gerade in Nord- oder in Mittelosteuropa.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, das Europäische Parlament ist schon in Amt und Würden, die Kommission aber noch nicht. Das erwarten wir gegen Ende des Jahres. Wie wirkt sich das alles jetzt auf die tatsächliche Handlungsfähigkeit der EU als globaler Akteur aus, Jonas?
Ja, also wir haben im Europäischen Parlament circa 40% neue Abgeordnete, von denen also viele erst in den verschiedenen Ausschüssen sozusagen ankommen müssen. Also wir reden hier über auswärtige Angelegenheiten, Entwicklung, Sicherheit, Verteidigung, Menschenrechte oder aber auch, wie eben schon genannt, den Handelsausschuss. Und auch in den zahlreichen Delegationen des Europäischen Parlaments müssen die neuen Abgeordneten natürlich erstmal ihre Rolle finden. Also das gilt insbesondere für Drittstaaten, mit denen wir hier beim Multinationalen Entwicklungsdialog auch zu tun haben. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Angelegenheit, frischen Wind und neue Energie ins Europäische Parlament zu bringen. Hier gibt es einige neue Abgeordnete, die durch ihre früheren Tätigkeiten einiges an außenpolitischer Expertise einbringen werden. Und das wird interessant zu beobachten werden. Das gilt auch für die Europäische Kommission, also wo es eigentlich sicher ist, dass abgesehen von der Kommissionspräsidentin alle Portfolios neu besetzt und einige auch neu zugeschnitten werden. Kontinuität können wir vor allem, denke ich, bei der Kommissionspräsidentin erwarten, wenn wir über Ursula von der Leyen reden, die in der Vergangenheit und auch nochmal in ihrer Rede vor einigen Wochen gezeigt hat, dass sie klare Vorstellungen von der Rolle der EU als internationaler Akteur hat, wie sie auch schon in ihren politischen Leitlinien klar zum Ausdruck gebracht hat. Aber darauf können wir vielleicht noch gleich einmal zurückkommen und das werden wir, denke ich, auch noch im Laufe des Podcasts detaillierter besprechen. Ein wichtiger Posten, der vor allem für unsere Arbeit auch von Bedeutung ist, wird aber wechseln, die neue Außenbeauftragte. Und zwar wird Nachfolgerin des scheidenden Sozialisten Josep Borrell die ehemalige estnische Regierungschefin Kaja Kallas. Das ist für uns in vielerlei Hinsicht eine interessante Neubesetzung, denn erstmals gibt es eine hohe Vertreterin, die nicht nur aus den sogenannten neuen EU-Mitgliedsländern kommt, sondern auch eine sehr klare Haltung zu Russland hat. Gleichzeitig wird aber wichtig sein, dass sie Signale an andere Partnerländer sendet, dass die Ukraine nicht ihr einziger Fokus sein wird. Zudem wird für uns auch in unserer Arbeit hier vor Ort vor allem zu beachten sein, dass erstmals seit dem Vertrag von Lissabon das Portfolio bei einer ehemaligen Regierungschefin liegt, was ein Novum ist. Das wird ihr aber auch im Dialog mit den Mitgliedstaaten einiges an Gewicht verleihen, da Borrell bei einigen nicht mehr besonders respektiert wurde und das auch durchaus bei den Gesprächen mit unseren Partnern vor Ort immer wieder hervorschien. Was für uns natürlich auch wichtig für die Arbeit vor Ort ist, ist, dass erstmals die höchste Vertreterin auch nicht aus der sozialistischen Parteienfamilie kommt. Hier könnte sich einiges auch noch ändern, insbesondere in der Politik. Daneben gibt es auch noch weitere Portfolios mit Außenwirkungen. Es gibt nur neuerdings eine Kommissarin für den Mittelmeerraum und für Erweiterung. Daneben soll es zudem einen Kommissar für internationale Partnerschaft geben, eine Kommissarin für Vorsorge und Krisenmanagement sowie einen Kommissar für Handel und einen für Verteidigung. Und hier können wir uns auf jeden Fall auch mal die Kandidaten angucken, denn einige sind durchaus spannend. Wobei wir dazu natürlich beachten müssen, dass alle noch durch die Anhörung des Europäischen Parlaments müssen. So wird beispielsweise der vormalige tschechische Minister für Industrie, Josef Sikela, das Ressort für internationale Partnerschaften übernehmen, die sogenannte Generaldirektion für internationale Partnerschaften. Hier liegt der Fokus auf der Koordinierung von Entwicklungsmaßnahmen und die Förderung von EU-Werten wie Demokratie und Menschenrechten, womit unser Programm sich auch in erster Linie befasst. Er wird zudem auch für eines der wichtigsten außenpolitischen Instrumente zuständig sein, Global Gateway. Zudem ist natürlich doch ganz interessant zu beachten, dass der irische ehemalige Finanzminister Michael McGrath sich um die Themen Demokratie, Justiz und Rechtsstaatlichkeit kümmern wird. Zwei weitere interessante Ernennungen sind die finnische Kommissarin Henna Virkkunen und der litauische Kommissar Andrius Kubilius. Während Virkkunen als eine der 6 Vizepräsidentinnen einen Fokus auf die Digitalisierung mit Einbeziehung von strategischer Kommunikation und Demokratie hat, wird Kubilius das neu geschaffene Portfolio zur Verteidigung und Weltraum abdecken. Dies soll vor allem auch zu einer besseren Abstimmung der Mitgliedstaaten mit der NATO sowie bei den Themen Cyberangriffe, Dis- und Missinformation und hybrider Kriegsführung von Staaten wie Russland und China an Bedeutung gewinnen. Dies ist auch mit dem im Einklang, was Olaf eben schon gesagt hat.
Ja, also viel Bewegung in der Europäischen Kommission. Ob die dann letztendlich wirklich alle in die Kommission kommen, das entscheidet das Europäische Parlament. Da hat es auch in der Vergangenheit ja schon einige Überraschungen gegeben, beziehungsweise es sind nicht alle Kandidaten dann auch wirklich in die Kommission gekommen. Deswegen, Olaf, lass uns mal einen Blick auf den Europäischen Rat werfen, denn da gibt es ja auch eine personelle Veränderung. Antonio Costa, der ehemalige Regierungschef aus Portugal, wird neuer Präsident des Europäischen Rats. Was ist davon zu erwarten?
Ja, das ist schon in der Tat eine wichtige Personalie, da hast du schon recht. Denn der Präsident des Europäischen Rates hat halt auch Außenwirkung. Und ganz wesentlich für die Wirkung der EU nach außen ist eben auch eine gute und enge Abstimmung zwischen Kommissionspräsidenten und dem Präsidenten des Europäischen Rats. Und das hat in der vergangenen Legislaturperiode zwischen Charles Michel und Ursula von der Leyen ja nicht so wirklich gut geklappt. Vor allem in den letzten 2, 2,5 Jahren war es echt nicht besonders gut. Aber hier hört man zumindest, dass beide, also Costa und von der Leyen, ganz gut miteinander auskommen. Und generell ist natürlich bei der Vielzahl der handelnden Personen auch innerhalb der Kommission die große Herausforderung, kohärentes Handeln und eine einigermaßen klare Aufgabenverteilung zu gewährleisten. Dennoch, und das ist eigentlich auch keine große Überraschung, wird sich auch dann bei Themen, bei denen es halt sehr viele unterschiedliche Haltungen zwischen den Mitgliedstaaten gibt, zum Beispiel Haltung gegenüber Israel, schon ein gewisser Grad an Kakophonie wohl auch künftig kaum vermeiden lassen. Also man sollte da nicht der Illusion sich hingeben, selbst wenn es zwischen Costa und von der Leyen deutlich besser laufen sollte als zwischen Michel und von der Leyen, dass die EU in allen Themen weit mit einer Stimme sprechen wird.
Ja, dann bleiben wir doch direkt bei den Inhalten. Welche inhaltlichen Akzente könnte diese neue Europäische Kommission setzen, in deinen Augen, Olaf?
Ja, die aktuelle geopolitische Instabilität und die Ukraine-Krise stellen die EU natürlich vor Herausforderungen bei der Festigung ihrer geopolitischen Rolle und auch bei der Aufrechterhaltung als internationaler Partner für Entwicklung und für Demokratieförderung. Zumal die EU, und das ist wirklich sehr wichtig, bei weitem in den meisten Ländern halt nicht mehr the only game in town ist, ja, also nicht mehr der einzige relevante Player. Die Partnerländer der EU haben auch andere Angebote, sei es durch China, manchmal militärisch auch durch Russland, wenn man sich den Sahel zum Beispiel ansieht, manchmal durch die Golfstaaten oder manchmal auch durch andere Länder. Und wir sehen schon, dass sich viele Länder deutlich selbstbewusster aufstellen und eine Partnerschaft mit der EU auf Augenhöhe verlangen. Also nicht mehr in der entwicklungspolitischen Logik, sondern wirklich partnerschaftlichen Logik. Und darauf wird sich die EU eben immer stärker einstellen müssen. Und das stellt sich natürlich vor sehr wichtige Fragen. Das heißt, was will die EU strategisch? Was kann sie anbieten? Was ist wirklich auch im Interesse der jeweiligen Partner? Lohnt sich eine Partnerschaft wirklich noch oder sollte man die Mittel und politische Energie eher für einen anderen Partner vorhalten? Jedenfalls glaube ich, dass die Zeit des Gießkannenprinzips, die doch recht stark auch die Handlungslogik bestimmte, zuletzt ein Ende wird finden müssen, wenn man wirklich stabile strategische Partnerschaften aufbauen möchte. Und ein ganz schwieriger Balanceakt wird dann natürlich sein, wie man die finanzielle und politische Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch sehr wesentlich für die Glaubwürdigkeit der EU für andere, mit Blick auf andere Partner. Aber trotzdem gleichzeitig nicht den Rest der Welt vergisst. Denn trotz ihrer Rolle als größter Geber fällt es halt auch der EU oft schwer, einheitliche und sichtbare Positionen zu finden, wie auch verschiedene bilaterale Gipfel in der Vergangenheit gezeigt haben. Und daher sind zwei große inhaltliche Aspekte wirklich, die horizontal sind. Auf der einen Seite eine gute Balance zu halten zwischen dem Engagement der unmittelbaren Nachbarschaft und auch gegenüber dem Rest der Welt. Und gleichzeitig, dass man in Foren, in globalen Foren auch geschlossener auftritt. Und die EU muss daher eben auch ihre globalen Partnerschaften überdenken, insbesondere in Afrika und Lateinamerika, wo viel Vertrauen in den vergangenen 5 Jahren auch verloren gegangen ist.
Ja, und was bedeutet das dann für konkrete Politikbereiche, Olaf?
Also einige Prioritäten und Akzente sind auch in den politischen Leitlinien, die Ursula von der Leyen zuletzt vorgestellt hat, zu sehen. Das Leitmotiv ist, wie bringen wir unsere eigene Macht und unsere Partnerschaften besser zur Geltung? Einige Beispiele sind dass die Initiative Global Gateway weitergehen soll, mit der nachhaltige Infrastrukturprojekte in den Partnerländern der EU unterstützt werden sollen. Und dieses Instrument zum Beispiel auch bei den Beziehungen zu Lateinamerika oder der Karibik auch noch eine größere Rolle spielt. Weiterhin wird der Abschluss von Rohstoffpartnerschaften mit Ländern außerhalb der EU weitergehen, um den Zugang zu kritischen Rohstoffen auf Dauer sicherzustellen. Die EU-Erweiterung wird von der Leyen als geostrategisches Imperativ bezeichnet. Das heißt, man sieht die EU-Erweiterung deutlich mehr auch unter geopolitischen Gesichtspunkten. Es soll auch einen neuen Pakt für das Mittelmeer geben. Und noch vor dem EU-Afrika-Gipfel im nächsten Jahr soll es einen neuen Impuls für die Partnerschaft mit dem afrikanischen Kontinent geben. Persönlich hoffe ich, dass sich im Bereich der Handelspolitik noch mehr tut. Das war in der letzten Legislaturperiode viel zu wenig. Und mit außereuropäischen Partnern gelangen leider nur sehr wenige Abschlüsse. Da muss diese Legislaturperiode deutlich mehr geschehen. Die Zeichen, ob das dann aber auch so wird, sind sehr gemischt. Weil es gibt schon diese Selbstwahrnehmung, dass von der EU-Seite mehr kommen muss in dem Bereich. Aber auf der anderen Seite gibt es bei vielen Mitgliedstaaten mehr und mehr so einen Reflex Richtung Abschottung. Und auch in den politischen Leitlinien von der Leyen kommt das Thema Handel immer gleichzeitig mit dem Thema wirtschaftliche Sicherheit zusammen. Also ein uneingeschränktes Bekenntnis für den Freihandel oder für eine starke Freihandelsagenda ist das für mich noch nicht. Ein großer Schwachpunkt der vergangenen Legislaturperiode war auch der fehlende Blick auf die Konsequenzen von EU-Legislativakten für die eigene Partnerfähigkeit. Also viele Vorschläge, wie zum Beispiel die Entwaldungsinitiative, riefen bei Partnerländern, wie zum Beispiel Indonesien oder Indien oder auch Ecuador, große Irritationen hervor. Und das hat wohl in Brüssel auch viele überrascht. Und es ist letztendlich auch wichtig, dass die EU es schafft, auch eine starke Erzählung und Vision zu entwickeln und auch ihre Kommunikationsstrategie in den Ländern verbessert, weil andere Länder dort oder andere Akteure, auch wie China, mit erheblich weniger Mitteln doch einen größeren Durchschlag haben, größten Einfluss haben. Und die größte Herausforderung für die EU wird am Ende auch sein, die verschiedenen Instrumente zu einer Außenpolitik aus einem Guss zu formen. Und das ist tatsächlich dann eine Gratwanderung zwischen Interessenspolitik und normativen Anspruch. Und das ist sicherlich nicht einfach und das auch noch in einer geopolitischen schwierigen Lage.
Also auch da viel zu tun, viel Bewegung drin. Jonas, jetzt hat Olaf gerade schon einige Schlaglichter auf bestimmte Politikfelder geworfen. Was würdest du sagen, in welchen Bereichen spielt die EU eine besonders wichtige geopolitische Rolle?
Ja, also Außenpolitik bleibt natürlich intergouvernemental, aber dennoch gibt es hier einige Politikbereiche, in denen die EU einen wichtigen Unterschied machen kann. Erweiterungspolitik ist traditionell das Wichtigste, aber hier sind allerdings bereits Abnutzungserscheinungen sichtbar. In den Kandidatenländern Ukraine und Moldau gibt es beispielsweise auch geopolitisch nochmal einen ganz anderen Stellenwert in der künftigen Legislatur. Die Frage, ob die klassische Erweiterungspolitik mit Vollmitgliedschaft das einzige Szenario bleiben wird, werden wir uns aber wohl zunehmend stellen müssen. Man sollte auch den Einfluss bei den Ländern nicht unterschätzen, die jetzt vielleicht noch keine Erweiterungsgespräche begonnen haben, aber vor dem Scheideweg stehen, ob sie sich nun der EU annähern wollen oder nicht. Hier lässt sich natürlich insbesondere das Beispiel Georgien nennen. Die Handelspolitik, wie Olaf das schon erwähnt hat, ist das wirtschaftlich potenziell stärkste Instrument. Denn die Europäische Union ist nun mal ein global wirtschaftliches Schwergewicht. Und auch wenn ihr Anteil am Welthandel in den letzten Jahren leicht zurückgegangen ist, das ist sicher das Pfund, mit dem die EU mehr wuchern muss. Hier kann man auch noch erwähnen, dass die EU natürlich führend bei ausländischen Direktinvestitionen, FDI, ist und 37,1% der globalen FDI-Bestände repräsentiert. Und wie schon erwähnt, spielt sich eine zentrale Rolle als Geber im Bereich der Entwicklungspolitik und der humanitären Hilfe. Also auch in den multilateralen Foren ist die EU, sogar wenn man die Beiträge der Mitgliedstaaten nicht einrechnet, immer einer der wichtigsten Beitragszahler und hat nicht nur deshalb in vielen multilateralen Organisationen ein vergleichsweise hohes Ansehen. Eine vergleichsweise marginale Rolle als sicherheitspolitischer Akteur, wenngleich die GSVP-Mission, also die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, durchaus eine wichtige ergänzende Rolle spielen können. Hier scheint die neue Europäische Kommission und vor allem Ursula von der Leyen fest entschlossen, die Rolle der EU im Bereich der Verteidigung zu stärken, insbesondere sicherlich bei der Rüstungszusammenarbeit. Aber dabei wird es wohl nicht bleiben. Allerdings stellt in diesem Bereich das Einstimmigkeitsprinzip bei vielen Fragen wohl auch künftig trotz allen politischen Willens ein großes Hindernis dar. Und wie Olaf das schon vorher erwähnt hat, in den Beziehungen zu China spielt die EU potenziell eine sehr wichtige Rolle. Nur wenn sie wirklich in den verschiedenen Bereichen, also Handel, Forschung, Schutz kritischer Infrastruktur, gemeinsam agiert, hat die EU gegenüber Einfluss und kann ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen einigermaßen wirksam geltend machen. Selbst große Mitgliedstaaten wie beispielsweise Deutschland oder Frankreich haben zuletzt erleben müssen, dass sie dies, wenn sie allein agieren, nur sehr begrenzt vermögen. Eine einigermaßen kohärente Strategie gegenüber China zu finden, wird demnach eine der wichtigsten Herausforderungen für die EU sein. Und traditionell ist die EU auch eine der wichtigsten Akteure in der globalen Demokratieförderung, was natürlich ein sehr wichtiges Thema ist. Bei aller Tendenz zu mehr geopolitischem Pragmatismus ist es doch auch künftig nicht nur innereuropäisch ein wichtiges Thema. Schaut man auf die Zuständigkeiten und thematischen Ausrichtungen, kann man auf jeden Fall erkennen, dass ein übergeordnetes Thema die Fokussierung auf Demokratieförderung sein wird, das gleich in zwei Portfolios thematisch genannt wird. Daher wird es für uns natürlich auch in unserer Arbeit sehr spannend zu beobachten, wie viel Beachtung das Thema durch Wirkun und McGrath tatsächlich finden wird und wie die beiden Kommissare auch inhaltlich an diesem Thema arbeiten werden. Ja, und vor allem, was halt auch wichtig ist, ist, dass die EU traditionell natürlich einer der wichtigsten Akteure in der globalen Demokratieförderung ist. Hier muss man vor allem beachten, dass bei aller Tendenz zu dem geopolitischen Pragmatismus müssen wir auch beachten, dass künftig nicht nur innereuropäisch das ein wichtiges Thema sein wird. Also schaut man beispielsweise auf die Zuständigkeiten und die thematischen Ausrichtungen, da können wir natürlich erkennen, dass ein übergeordnetes Thema durchaus auch die Fokussierung auf die Förderung der Demokratie sein wird. Es wird auch gleich in zwei Portfolios thematisch genannt und da wird es natürlich auch für uns spannend zu beobachten, wie viel Beachtung das Thema durch die neuen Kommissare Wirkun und McGrath tatsächlich finden wird. Und hier werden wir natürlich auch beobachten müssen, wie die beiden Kommissare letztendlich inhaltlich an diesem Thema arbeiten.
Ja, du sprichst es an, die Demokratieförderung der EU. Ja, auch so ein Punkt, der wichtiger ist denn je, denn Demokratien, die wenigen auf der Welt, die es gibt, sind ja auch zunehmend unter Druck. Was glaubst du denn, Jonas, bei, also jenseits des Wunschdeckens quasi, wie viel Fokus dann wirklich noch auf der Demokratieförderung der EU überhaupt liegen kann?
Bemerkenswert ist natürlich zunächst einmal, dass in den politischen Leitlinien, die auch Olaf vorhin erwähnt hat, der Fokus natürlich etwas mehr durchaus auch auf der Stärkung der Demokratie und vor allem der demokratischen Resilienz innerhalb der EU liegt. Also in Brüssel gibt es beispielsweise auch bei einigen Expertinnen und Experten schon die Skepsis gegenüber der Daseinsberechtigung und vor allem auch, wie effizient diese Demokratieförderung durch die EU jenseits ihrer Grenzen eigentlich ist. Deswegen gibt es hier durchaus auch die Gespräche und auch die Vorschläge, dass der Fokus in der Außenpolitik auf mehr auf ein strategisches Eigeninteresse gerichtet wird und nicht auf der Demokratieförderung an sich liegen sollte. Das ist allerdings noch umstritten. Heißt, hier muss man natürlich nochmal abwarten, wie die Diskussion sich auch entwickelt. Zwar heißt es zum Beispiel, also auch wenn man kommissionsintern sich das anhört, immer häufiger, dass man mehr pragmatische Zusammenarbeit brauche und vor allem auch weniger die Partnerländer der EU belehren müsse. Aber dass wir vor allem uns auch mehr auf das Prinzip Practicing und Less Preaching fokussieren. Aber gleichzeitig ist man sich natürlich bewusst, dass die Abschaffung der Demokratieförderung, wenn man sich das weltweit anguckt, natürlich viele Prozesse massiv beeinflussen könnte und vor allem auch zurückwerfen könnte. Und das ist natürlich auch nicht im Interesse der EU. Der derzeitige Ansatz Europas besteht natürlich auch darin, letztendlich auch die Konzepte, die demokratischen und die Modellstaaten in, vor allem auch in Repression immer mehr zu schützen. Dies bedeutet natürlich, dass wir beispielsweise auch schauen müssen, dass wir einen Fokus darauf halten, wo politische Räume liegen, in denen Demokratie besteht und letztendlich auch, wie wir autoritären Bedrohungen entgegenwirken können. Also das hat man heute zum Beispiel auch beim International Day of Democracy gehört. Die Rolle der EU, hier muss man sich auch klar sein, hat sich auch gewandelt. Also wir reden nicht mehr von einem proaktiven Export von demokratischen Tendenzen, sondern wir reden auch vor allem eher von einer sogenannten reaktiven Verteidigung demokratischer Prinzipien. Und das hat sich auch gewandelt in den letzten Jahren. Darüber hinaus haben wir natürlich europäische Geber auch mehr und mehr ihre Strategien angepasst, um weniger offen politische Formen der Zivilgesellschaft zu unterstützen. Heißt, wir reden hier nicht mehr nur darüber, dass man sich auf sensible Themen wie politische und menschenrechtliche Themen konzentriert, sondern zunehmend auch investiert wird in Bereiche wie Kultur, Bildung und Medienvielfalt. Da sieht man schon einen klaren Kurswechsel auch innerhalb der EU. Und dieser Kurswechsel zielt natürlich auch darauf ab, sich an strengere Regimekontrollen anzupassen und dass man aber natürlich nicht vergisst, dennoch demokratische Werte zu fördern. Und hier kann man auch beispielsweise sehen in Brüssel, dass hochrangige Demokratieorganisationen, mit denen wir auch immer wieder im Austausch sind, sich verstärkt an Basis- und lokale Gruppen wenden, die weniger anfällig für Angriffe von Regimen sind. Und wenn wir jetzt hier beispielsweise auch schauen, was die EU tun kann, da wäre es unserer Meinung natürlich auch sehr wichtig, dass sich die Zusammenarbeit der EU mehr in Richtung politischer Institutionen und Parteien ausrichtet und nicht nur auf die Zivilgesellschaft abzielt. Und wenn man hier beispielsweise auch in einigen Ländern schaut, dass das natürlich nur sehr begrenzten Einfluss auf die Entwicklung der Demokratie hat. Hier muss die EU sich auch mehr unserer Meinung nach den Strukturen und Gelegenheitsfenstern im Zielland anpassen. Also hier muss es auch wieder eine andere Partnerstruktur geben. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Vieles spricht halt dafür, dass wir beispielsweise auch schauen müssen, dass die Demokratie weiterhin ein bestimmtes Thema bleibt und vor allem auch die Resilienz der Demokratie. Und dass wir auch unter dem Druck des Europäischen Parlaments hier deutlich aktiver werden. In jedem Fall kann man auf jeden Fall sagen, dass auch die europäische Demokratieförderung hier in einer Welt deutlich mehr angepasst werden muss, vor allem wenn wir sehen, wie selbstbewusst teilweise autokratische Akteure werden. Und hier ist es für uns natürlich auch sehr wichtig, dass mit den knappen Mitteln, die es auch hier gibt zu dem Thema, die richtigen Akteure vor Ort gefördert werden.
Ja, vielen Dank für diese weitreichenden Einblicke in die potenziell zukünftige Außenpolitik der EU. Wenn ich mir mal erlauben darf, das zusammenzufassen, dann kann man sagen, glaube ich, dass die EU einen schwierigen Balanceakt vor sich hat, auch vor dem Hintergrund weniger werdender finanzieller Mittel. Sie soll also weiterhin ein wichtiger Ankerpunkt der demokratischen freien Welt sein und dennoch irgendwie geopolitisch erwachsen werden bei der Verfolgung ihrer strategischen Interessen. Ja, und das ist dann alles vor allem Aufgabe der neuen Kommissarinnen und Kommissare der Europäischen Union. Die werden in den kommenden Wochen und Monaten dann sich vorstellen im Europäischen Parlament und dann in ihre Ämter einziehen. Ja, und wir werden in den kommenden Tagen und Wochen dann natürlich vor allem beobachten, wie sich die neuen vorgeschlagenen Kommissarinnen und Kommissare vor dem Europäischen Parlament schlagen und wer dann tatsächlich in die Kommission einziehen wird. Für heute sage ich vielen Dank für eure Einschätzung, lieber Olaf und lieber Jonas.
Vielen Dank.
Danke.
Ja, und Dank gilt auch Ihnen und euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.